ARD. Mein Name ist Miguel Rupitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Sandkilda-Inseln.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Teppichmännern. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Le Fastelovens Jecke. Alaf zusammen. Hück ist schon Eschermittwoch und es ist alles vorbei. De Nubbel sind verbrannt, de Kölsch sind gesuffe. Ever mehr hier bei Too Many Tabs, dem Podcast, der immer offene Tabs für euch hat. Der geht wigger. Wir sind wieder da. Wie jedes Jahr.
Alles klar. Herzlich willkommen auch von mir. Ja. Hier in der ARD-Audiothek. Ich glaube, wir müssen nochmal übersetzen für alle Leute, die nicht hier aus dem Kölner Sprachraum kommen.
Caro. Ja, Offenlegung, wenn wir hier aufnehmen, ist mitten in Karneval. Es ist Karnevalsfreitag. Aber wenn es ausgestrahlt wird, Aschermittwoch, dann ist halt alles vorbei. Dann ist Köln im kollektiven Trauerzustand. Mhm. Der Nubbel ist verbrannt. Über den Nubbel haben wir uns schon hier lang und breit geredet. Mhm. Und das Leben geht wieder los, das normale Leben hier in Köln.
Ja, alle haben sich ausgesoffen und ausgebumst.
Für alle außerhalb geht es weiter wie immer und wir sind auch weiterhin da.
Ja.
Miguel, gerade auf dem Weg hier ins Aufnahmestudio hatte ich das Gefühl, ich gehe heute nach Oss zum Podcast aufnehmen, weil mir ist direkt vor dem Studio eine Vogelscheuche entgegengekommen.
Ach wirklich? Ja, das ist Karneval.
Und dann bin ich der Yellow Brick Road hier bis ans Mikro gefolgt und jetzt sitzen wir hier.
Ich bin heute auch auf dem Weg hierher an einer Versicherung vorbeigelaufen und da saßen so Clowns vor ihren Laptops.
Ja, das war auch normal.
Gut. Ja. Wir sind ja morgen am Karnevalssamstag auf einer Party eingeladen. Mhm. Weißt du schon, was du machst? Weil ich habe schon eine Idee, was ich machen werde.
Ich habe noch keine. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen kurzfristig dran.
Ich habe mir nämlich etwas aus unserem Kostümfundus stibitzt. Und zwar ein Dschungelcamper-Kostüm, weil ich rausgefunden habe, letztes Jahr, als ich Hella von Sinn war an Karnevalssamstag, Too Many Tabs-HörerInnen werden sich erinnern, da habe ich eben auch aus unserem Kostümfundus diesen Overall hergenommen und der gehörte Menderes. Und da habe ich rausgefunden, dass Menderes und ich die gleiche Konfektionsgröße haben. Und Menderes hat auch mal hier bei Lass dich überwachen sich selbst als Dschungelcamper
da
gespielt.
Da durfte ich ihn anmoderieren, wie er ins Dschungelcamp eingezogen ist, in seinem Fit.
Und dieses Menderes Dschungelcamp-Fit habe ich mir aus dem Fundus genommen und werde morgen als Menderes Dschungelcamper hier da auflaufen. Wie findest du das?
Ich mich schon drauf.
Ist ja auch top aktuell. Hast du das Finale geguckt? Wir haben letzte Woche drüber geredet, wegen dieser komischen Ariel, denkt die Erde ist eine Scheibe-Situation. Jetzt war in der Zwischenzeit das Finale, ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, aber uns brennt es trotzdem noch ein bisschen unter den Nägeln da drüber zu reden. Das war dubios.
Ja, es ist jetzt alles schon ein bisschen her und es wurde sehr viel jetzt auch schon dazu gesagt und geschrieben. Was da im Dschungel abging, haben ja sogar viele mitbekommen, die gar kein Dschungelcamp gucken normalerweise. Und diesen Skandal rund um Gil Oferim und das Hotel in Leipzig haben damals auch sehr viele von euch wahrscheinlich mitbekommen. Aber ja. Da wir da ja letzte Woche drüber geredet haben, geben wir jetzt noch ganz kurz unseren Senf dazu, weil man sich natürlich die ganze Zeit fragt, what is going on? Wie konnte das passieren?
Ja, und vor allem mit was für einem Abstand er von Anfang an die ganze Zeit gewählt wurde, also wirklich von Folge 1 hin. Es ist insgesamt so eine messy Situation, also auch die Berichterstattung drumherum mit der Stunde danach und dann auch irgendwie dann wieder antisemitische Witze, die in der Stefan-Raab-Show über Gil Oferim gemacht wurden. Auf der anderen Seite hat man dann das Gefühl, innerhalb der Sendung Ich bin ein Star, holt mich raus, wurde er dann sehr seicht angefasst.
Er wurde als Held irgendwie aufgebaut oder am Ende zumindest so durchgezogen, um irgendwie mit diesem Sieg, glaube ich, irgendwie umzugehen. Ich weiß gar nicht, ob die währenddessen gedacht haben, oh fuck, das fliegt uns ganz schön in die Ohren, als die diese Anrufzahlen gesehen haben, oder ob das so willentlich in Kauf genommen wurde mit, es ist auch für uns gut, wenn so viele Leute anrufen und das halt so viel Gesprächsstoff bleibt. Es ist insgesamt ziemlich fragwürdig.
Ja, und es hat mich echt mit einem merkwürdigen Bauchgefühl zurückgelassen. Ja, es gibt auch einige Artikel darüber, die das Ganze schon besser aufgedröselt haben als wir jetzt hier. Allen voran natürlich von unserer lieben Kollegin Anja Rützel auf Spiegel Online. Da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Bericht, der es auch nochmal so auffasst, dass es ja etwas ist, das sich verändert hat mit dieser Staffel. Wir haben hier auch schon mal in unseren Tabs zur 5. Staffel des Dschungelcamps geredet, wo ja auch eine gesamte Staffel dafür verantwortlich war, dass sich das öffentliche Ansehen dieses Formats verändert hat. Weg hin vom Ekel-TV zu dem Grimme-Preis nominierten Feuilletons Lieblingsformat. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt wieder so eine Art Veränderung in der Wahrnehmung, dass da sich eingestellt hat.
Das ist ja interesting. Durchaus typisch Dschungel, diese Rehabilitierungsgeschichten. In diesem Fall war es halt eben aber irgendwie ein anderes Level, weil es so super kryptisch war. Er kam da jetzt nicht irgendwie super geläutert rein und transparent und hat gesagt, ja, ich habe Scheiße gebaut, gib mir bitte eine neue Chance. Sondern er hat halt die ganze Zeit behauptet, er darf nichts sagen. Deshalb darf er sich auch nicht entschuldigen. Und zum anderen eben immer wieder angedeutet, es steckt mehr hinter dieser Geschichte. Er ist vielleicht doch unschuldig. Dann hat er plötzlich gesagt, er wäre freigesprochen worden, was nicht stimmt. Er ist weder freigesprochen noch verurteilt worden. Mhm. Er ist eingestellt worden gegen eben eine Zahlung und eine Entschuldigung vor Gericht an besagten Herrn W. aus dem Hotel.
Der jetzt auch noch ein Interview gegeben hat in der Zeit. Hast du das gelesen?
Habe ich auch gelesen. Das war krass.
Ja, also das hat einen nochmal ratloser zurückgelassen, weil man da wirklich nochmal gemerkt hat, oh, naja, es geht da ja jetzt wirklich um die Existenz eines Menschen, der halt nun mal das Opfer in dieser Geschichte ist, der jetzt öffentlich sich dazu genötigt fühlt, sich nochmal zu positionieren und äußern zu müssen.
Für die, die nicht so drin stecken, Herr W. ist der Mitarbeiter aus dem West End Hotel in Leipzig, den Gil Oferin 2021 beschuldigt hat, er habe ihn nicht bedient im Hotel, weil er eben eine Kette um den Hals getragen hat mit einem David-Stern-Anhänger. Also da gab es Gründe, die schildert Herr W. auch, dass da irgendwie, die hatten Probleme mit dem System, glaube ich, und es hat sich alles ein bisschen verzögert. Und Gil Oferim ist am Tag darauf live gegangen und hat behauptet, es hat antisemitische Motive gehabt. Dieser Herr W. hat mich nicht bedient und mich aufgefordert, diese Kette auszuziehen, und kurz darauf kam eben raus, durch Auswertung von Überwachungsvideos und zahlreiche Zeugenaussagen, denn die Lobby war voll, dass das eben nicht stimmt. Das hat er sich ausgedacht. Das ist vor Gericht bewiesen worden. Er hat sich auf Anraten seiner Anwälte vor Gericht entschuldigt. Also warum?
Bei Herrn W.
Bei Herrn W.
Ja.
Und geht jetzt in den Dschungel und macht aber ein Mysterium um seine Person und sagt, naja, dieses Video, das war gar nicht das Original. Die haben nicht mit dem Original gearbeitet. Und da gab es plötzlich einen Zeugen, der will doch sowas gehört haben Richtung Antisemitismus. Und dann sagt er auf einmal doch, er wäre freigesprochen worden. Also das ist wirklich super gefährlich, was da gelaufen ist. Und ist von RTL halt nicht eingeordnet oder
null eingeordnet worden. Sogar im Gegenteil. Also bei diesem Wiedersehen in diesem Dschungelbaumhaus, da hat Sonja Zietlow dann sogar noch so provokant gefragt, ja, wie hätte er sich denn entschuldigen sollen und bei wem im Dschungel? Wo ich mir dann schon gedacht habe, ja, Moment mal, er hat ja jetzt nicht nur diesem Herrn W. geschadet, bei dem er sich natürlich entschuldigt hat da vor Gericht, sondern er hat ja auch die Öffentlichkeit angelogen. Also hätte man sich auch in der Öffentlichkeit oder bei der Öffentlichkeit entschuldigen können.
Und ab dem Moment, wo er so ein öffentliches Instagram-Video hochlädt, ist es eben keine Privatsache. Also er hat das in die Öffentlichkeit gesendet und dann jahrelang dazu nichts gesagt. Und dann kam raus, es stimmt nicht. Dann sollte man schon die Chance nutzen, das einmal richtig zu stellen. Und wenn er direkt gesagt hätte, Leute, ich habe mich bei dem Herrn W. entschuldigt damals und ich will jetzt hier eine neue Chance haben, dann wäre das okayer gewesen, als das, was er da halt gemacht hat.
Ja, und dann noch ganz anderes Thema, dann ploppten hier und da plötzlich Screenshots auf, in denen man gesehen hat, dass Gil Oferim Charlie Kirk auf Instagram folgt. Auch irgendwie merkwürdig. Und auch, dass er in seiner Autobiografie wohl oft zum Thema Lügen sich bereits geäußert hat und da auch Parallelen zum Thema Donald Trump gezogen hat. Also hat ihn da irgendwie zitiert und so. Also wirklich alles sehr dubios.
Mehr als Hass.
Naja, mein RTL. Ba, 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 ba. Willkommen zu Hause.
Ja, RTL ist ja sonst nicht um Einordnungen oder Gegenschnitte verlegen, um Leute, die im Dschungelcamp irgendwas behaupten, da irgendwie so ein bisschen anders darzustellen. Das ist ja mit sehr vielen dort passiert, aber eben mit Gil nicht. Stattdessen
mit Bauer Patrick übrigens auch nicht, wo man mal gut und gerne Zusammenschnitte aus dem Sommerhaus der Stars hätte reinbringen können, finde ich. Während er da am Lagerfeuer so tut, als würde er jetzt darunter leiden, irgendwie als Frauenhasser dargestellt zu werden. Ja, Moment mal, das hatte Gründe, warum man dich so gesehen hat.
Ja, stattdessen wurde halt sehr auf Ariel draufgegangen, die ihn ja immer wieder konfrontiert hat. Die hat dann, als sie, glaube ich, sich selber dort gesehen hat, hat sie dann bei dem Wiedersehen selber gesagt, ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich hätte es vielleicht anders.
Da war sie ultra defensiv dann.
Anders plötzlich formulieren müssen, aber im Kern sagt sie trotzdem: Naja, das ist halt richtig, was ich gesagt habe. Und ich finde, er muss sich halt äußern. Ja. Und er musste sich entschuldigen. Also da wurde sehr doll einfach Ariel als die Nervige irgendwie inszeniert und er gegenübergestellt als dieser Typ, der immer super ruhig bleibt.
Auch noch Tage, nachdem sie bereits das Camp verlassen musste, war Ariel immer noch Thema. Gut, also diese die Erde ist eine Scheibe-Sache, steht nun mal für sich. Aber in diesen anderen Situationen, muss man wirklich sagen, war sie eine der wenigen in diesem Camp, die sich stabil gegen eben diese Haltung von Gil und auch Bauer Patrick und so weiter gestellt hat.
Ja, und Gil hat halt die ganze Zeit diese toxische Yoga-Lehrer-Vibes in diesem Camp. Hat immer gesagt, ja, ich habe doch, Taten sprechen mehr als Worte. Ich habe doch hier Holz geholt und gespült. Sorry, du kannst ja noch so viel da im Dschungel irgendwie dich am Haushalt beteiligen. Das macht ja jetzt noch keine Entschuldigung für die Form von Verleumdung, die du da über diesen Menschen gebracht hast. Und natürlich, was auch mit reinspielt, ist, dass Antisemitismus in Deutschland zunimmt. Antisemitische Angriffe, rassistische Angriffe, dass du damit auch die Glaubwürdigkeit von solchen Leuten diskreditierst, denen sowas wirklich passiert. Ja. Also da fragt man sich vielleicht bei den nächsten Malen, na, stimmt das überhaupt, wenn jemand so eine große Lüge in die Welt setzt? Ja. Also alles in allem eine sehr messy...
Es ist am Ende
messy,
trotzdem das Dschungelcamp, ne? Aber
es
trotzdem
war nicht die Bundestagswahl zum Glück, es war die Wahl zum Dschungelkönig und am Ende werden dort eben Kakerlaken gefressen und sich angeschrien.
Aber trotzdem, es macht natürlich irgendwie die Frage auf mit, ab wann vergibt man wem in der Öffentlichkeit? Ja. Und für mich hat es sich auch irgendwie so eingereiht, so in dieses Grundgefühl von, ah, Moment mal, plötzlich geht Xavier Naidoo wieder auf Tour, plötzlich ploppen hier und da wieder Leute auf, wo man irgendwie mitbekommen hat, die standen zu Recht in der öffentlichen Kritik. Ja. Und auf welche Art und Weise vergibt man, entschuldigt man, also wenn es eine Person der Öffentlichkeit ist, finde ich schon insgesamt interessantes Thema. Und RTL hat sich da jetzt nochmal halt in diese Diskussion mit dieser Dschungelcamp-Staffel
reingeworfen. Täter-Opfer-Umkehr, das ist ja par excellence. Und das ist halt für diesen Herrn W., der das Opfer in dieser Geschichte ist, jetzt alles wieder von vorne losgeht. Das ist halt
der sich das ja auch gar nicht ausgesucht hat, in der Öffentlichkeit überhaupt stattfinden zu wollen.
Naja.
Ich habe noch was anderes, vielleicht ein bisschen mehr lighthearted hier heute, bevor wir in die Tabs gehen. Und zwar habe ich mir die Minion-Kühe angeguckt. Die war jetzt bei Olympia. Und ich habe mich sehr gefreut über die Moderatoren, die jetzt nun für diese Fernsehübertragung eine Minion-Kühe besprechen mussten. Guck mal rein.
Ja, also hat sie auf jeden Fall einen hohen Unterhaltungswert. Wie gesagt, bin ich ein Film des Fans, aber das Programm, das war cool.
Ja, ich meine, das ist, mit der Film ist irgendwie komplett schräg, irgendwie. Sie haben alle Bösewichte gekillt und suchen einen neuen Bösewicht. Ich weiß auch nicht, um was es da geht. Aber das Programm ist cool.
Naja, besser zusammengefasst haben wir es letzte Woche ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß nicht, worum es da geht. Es ist total schräg, aber ich find's cool.
Und dann kommt einfach ein Typ aufs Eis in einem Minion-Kostüm und macht seine Kühe. Oh.
Ach ja.
Er ist, glaube ich, 25. geworden von 29.
Ja.
Ja, aber Kopf hoch. Dabei ist alles bei Olympia.
Ja, oder wie die Minions sagen. Naja, ist auf jeden Fall große Showwochen auch insgesamt. Wir waren auch zusammen beim Ray-Konzert.
Oh ja, das war auch noch diese Woche.
Ja, haben wir auch noch nicht drüber geredet. Das war fantastisch. Eines der besten Konzerte, die ich, glaube ich, jemals besucht habe.
Das war wirklich ganz
sagen.
Besonders. Sehr gimmicky. Sie hat sehr viel mit dem Publikum geredet. Sie hat fantastisch gesungen. Ich saß irgendwie auf so einer Seite von der Arena, wo man so eine pure Vocal Spur in sein Ohr direkt reinbekommen hat. Und das war wirklich extrem beeindruckend. Ein sehr krasser Abend.
Ich fand bei diesem Ray-Konzert vor allem diese Jazz-Club-Atmosphäre total berührend, weil man wirklich so das Gefühl hat, da sind so viele unendlich gute MusikerInnen auf der Bühne mit einem riesigen Big-Band-Orchester. Und sie hat wirklich auch einzelne Leute hervorgehoben und abgefeiert und da nochmal ein Saxophon-Solo und so. Und da war ich wirklich so, man hört da jetzt echte Menschen, die da für einen Musik machen und wahrscheinlich auf so eine Art und Weise, wie man das nur einmalig da heute an diesem Abend zu sehen kriegt. Also fand ich sehr, sehr berührend.
Ja, war eine tolle Erfahrung. Und die Bad Bunny Halftime Show, die steckt mir auch noch in den Knochen. Das war auch extrem berührend, habe ich mir schon ganz oft angeguckt. Also es war, diese Woche war eine popkulturelle Achterbahnfahrt der Gefühle
wirklich.
Auf jeden Fall.
Und Jack war mal auch.
Jack auch noch.
Okay, wollen wir jetzt mal in die Tabs gehen.
Ach ja, Tabs müssen ja auch noch geschlossen werden.
Darf ich anfangen heute? Darf ich?
Los.
Darf ich?
Na los.
Okay. Ich habe heute eine kuriose, mystische und heartwarming Geschichte dabei, auf die ich gestoßen bin, weil mir random alte Interviews aus den 70er Jahren in die Timeline gespült wurden von Menschen, die ein sehr spezielles Ereignis erlebt haben. Ich spiele euch auch direkt zu Beginn einmal so ein Schnipsel aus diesen Interviews vor und erkläre dann gleich genauer, worum es sich da handelt. Man muss ein bisschen genauer hinhören, weil natürlich 70er Jahre Tonqualität und die Frau, die da spricht, mit sehr starkem Akzent redet. Warum warum und welcher Akzent das genau ist, dazu komme ich auch gleich. Nur damit ihr quasi auf genau die gleiche Art und Weise auf dieses Thema jetzt stößt wie ich.
And two or three of the older people, I was even not knowing it. I used to take something up to them and I was practically giving them all the food they were getting. And I just suddenly thought, this can't go on. And I had them in for tea. And after I'd fed them to, they were boiling over, or bursting over, I wrote the subject of evacuation.
Ja, da habe ich jetzt nicht alles verstanden.
Ich auch nicht. Also, man hört hier eine ältere Frau, sie hat schneeweißes Haar und sie erzählt ganz rührend von einer Situation, in der sie realisiert habe, ich glaube, so viel kann man aus dem Kontext verstehen, dass ihr Leben so nicht weitergehen könne. Und dann hört man noch so das Wort Evakuierung. Mhm. Also, sie möchte evakuiert werden. Und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ist wirklich unglaublich, also ich war wirklich total fasziniert davon. Und zwar bringen uns meine heutigen Tabs zu dem ehemaligen Zuhause dieser älteren Dame. Und das ist ein Ort, der nicht weniger ist als das Ende der Welt. Okay. So wird dieser Ort zumindest gerne genannt. Es handelt sich um die Inselgruppe St. Kilda, die zu Schottland gehört. Kennst du die als hier Geografie-Konnoisseurin?
Warte, ich guck mal gerade bei Maps.
Also,
ah, okay, die ist sehr
gehört
weit
zwar
außerhalb
zu Schottland, aber es ist, gehört, genau, also sehr, sehr weit außerhalb, extrem weit vom Festland
ja
entfernt.
Also im Westen von Schottland, da sind ja so Inseln, auch recht große Inseln, und da nochmal vorgelagert weit außerhalb ist eine mini-kleine Inselgruppe.
Mini-klein.
St. Kilda, ah ja.
Und zwar ist die 64 Kilometer weit weg von der nächsten Insel. Was ja aber auch schon eine Insel ist, also bis man da in Glasgow angekommen ist oder so, dauert es wirklich ewig. Und als ich erstmal angefangen habe, mich mit diesen Inseln und deren Geschichte zu beschäftigen, konnte ich wirklich gar nicht mehr aufhören, weil alles daran mystisch ist. Allein der Name. Keiner weiß, warum diese sieben Inseln St. Kilda heißen. Es gibt keinen bekannten Heiligen mit dem Namen Kilda. Warum?
Okay.
St. Kilda, wie sind die darauf gekommen? Keiner weiß es. Es gibt unterschiedliche Theorien, warum diese Inseln so heißen könnte, aber sicher kann man es nicht sagen. Zum Beispiel könnte es aus dem Norwegischen kommen. Da gibt es das Wort St. Kelda, was süßes Brunnenwasser bedeutet. Mhm. Also das vielleicht hat es gar nichts mit einem Heiligen zu tun, sondern ist nur möglicherweise durch Wikinger dahin gebracht worden und dann durch den Dialekt vor Ort irgendwie verändert worden. Vielleicht wurde die Insel aber auch nach einem Herrn Kilda benannt, der irgendwann mal auf dieser Insel gelebt haben könnte. Dann gibt es Theorien, dass es eigentlich Hilda heißen sollte, so wie auch die Hauptinsel, aber durch den Dialekt vor Ort sich eben über Jahrhunderte als St. Kilda umgewandelt haben könnte. Ist aber alles reine Spekulation. Das nächste Mystische ist, dass es eine hohe Klippe gibt, die von der Seite aussieht wie eine Silhouette eines Gesichts, die quasi durch den Nebel mitten aus dem Meer herausragt. Und dann gibt es auf dieser Insel Tiere, die es nur auf dieser Insel gibt. Eine Zaunkönig-Unterart, das ist ein bestimmter Vogel, aber auch eine Unterart der Waldmaus, die nur auf St. Kilda existiert. Total süß. Aber das mit Abstand mystischste an dieser Insel ist die Geschichte der BewohnerInnen von St. Kilda, beziehungsweise eben dieser Hauptinsel von diesen sieben, Hirta. Die war nämlich die einzige, die von Menschen bewohnt wurde. Und zwar ist es so, dass heutzutage auf St. Kilda keine Menschen mehr wohnen. Und wenn man da hinreist, findet man nur leere, mittelalterliche Steinhütten, Ruinen vor Ort. Und es wird heute noch hier und da vom Militär auch als Standpunkt genutzt. Aber ansonsten wohnt da keiner in dem Sinne. Aber dass sich das Leben dort aufgelöst hat, ist nicht durch die Natur oder so passiert oder ein Zufall, sondern war eine von den Menschen von dieser Insel eingeforderte Evakuierung. Und mittlerweile weiß man, dass auf dieser einsamen, von der menschlichen Zivilisation komplett entkoppelten Insel seit 6 Jahrtausenden eine kleine Gruppe Menschen gelebt hat. Also von der Jungsteinzeit an war diese Insel besiedelt. Und man weiß das, weil man in den 2000ern dort noch Tonscherben aus der Jungsteinzeit gefunden hat. Aber es waren nie mehr als maximal 200 Menschen da vor Ort.
Das heißt, die haben auch, ja, untereinander dann sich fortgepflanzt.
Ja, das tatsächlich wurden über die Jahrhunderte, um dieses Problem zu umgehen, immer mal wieder Leute auf die Insel dazugeholt, damit es nicht ihren kreisbaumartiger Stammbaum wird. Aber sie haben da halt in völliger Isolation gelebt, mitten im Nordatlantik, um sie herum nur hohe Wellen, Wale, Riesenhaie, Kegelrobben und haben da wie in so einem kleinen Utopia gelebt. Mhm. Sie hatten keine Waffen, sie hatten kein Geld, sie hatten keine Gesetze, keine Steuern, kein gar nichts. Kein Rewe.
Kein Wonderwaffel?
Nee, sie hatten auch kein Wonderwaffel. Nee,
kein Drucker?
Nee, Drucker hatten sie auch nicht in dem Sinne. Auch Edeka auch nicht.
Achso, also kommt jetzt drauf an, wie lange ist das denn her? Also wann sind die quasi da weg?
Ja, das ist jetzt das Interessante. Das ist nämlich noch nicht so lange her, dafür, dass sie da Jahrtausende gelebt haben. Das ist nämlich erst in den 30ern dann passiert. Jedenfalls fand ich noch einen interessanten Fun-Fact, dass es dort nur eine einzige Straße gibt und die heißt auch The Street.
Ja, also treffen wir uns an der Straße.
Ja, macht Sinn. Ja, hätte ich auch so genannt. Sie haben dort Gälisch gesprochen. Mhm. Also es konnten nicht alle Englisch, beziehungsweise nur dann diejenigen, die von außen dazugekommen sind. Also man kann sich vorstellen, dass es ein ziemlich entbehrungsreiches Leben war, das man geführt hat, wenn man auf dieser Insel gewohnt hat. Aber die Leute auf der Insel wussten ja auch über Jahrhunderte nicht, was die verpassen. Weil
ach so, die hatten auch keinen richtigen Kontakt.
Nee.
Aber die Leute, die dann dazugekommen sind, um dort zu leben, die haben ja dann schon mal irgendwie vielleicht erzählt, ja, die haben da so Telefone auf dem Festland.
Ja, aber das ist vielleicht, ich weiß ja nicht, wie oft das vorgekommen ist. Also das sind ja über Jahrhunderte dazwischen. Also wahrscheinlich kam so pro Generation eine Person irgendwie von außen dazu. So genaue Angaben habe ich dazu gar nicht gefunden. Man liest dann so ein paar Berichte von, ja, im keine Ahnung, 15. Jahrhundert ist der und der Reisende da hingekommen.
Ja,
also sie haben wohl auch über die Jahre irgendwann gecheckt, ah, wenn ein Schiff vorbeikommt, dann kann der theoretisch uns auch feindlich gesinnt sein. Also sie hatten auch Angst vor Piraterie und sind dann immer, wenn ein Schiff vorbeigekommen ist, in so Höhlen und haben sich da versteckt.
Gut, da gab es jetzt nicht viel zu holen, ne?
Ja, eben.
Stichwort Piraterie. Hatten die also Geld?
Nee, sie hatten kein Geld. Sie hatten auch keine Politik.
So Tauschhandel wahrscheinlich. Hier kannst du mein Fell haben und ich krieg von dir irgendwie den Hammer.
Ja, die hatten halt alle das Gleiche. Mhm. Also die haben halt einfach ums Überleben gekämpft.
Zusammen. Wahrscheinlich so ein bisschen Landwirtschaft betrieben da. Ist ja recht
genau,
grün.
Sie hatten Schafe, sie hatten auch Hunde.
Mhm. Und Fischfang wahrscheinlich dann auch.
Fischfang und auch sehr interessant, weil da so viele Vögel waren auf dieser Insel, die diese Klippen mit Nestern quasi besiedelt haben, sind die dann tagsüber an diesen Klippen entlang gehangelt, um diese Vögel und deren Eier zu bekommen. Und das wurde auch hier in diesem Bericht nochmal genauer erklärt.
Alle, vom Kind bis zum Greis, waren von frühmorgens bis in die Nacht auf den Beinen. Sie raubten tausende Seevogeleier aus den Nestern, fingen abertausende Papageitauchern mit Netzen und Schlingen an den Hängen, auf die ich blicke, zerrten brütende Vögel aus ihren Erdhöhlen und drehten ihnen die Hälse um.
So, und zwar Kinder wie Erwachsene. Das war deren Tagesaufgabe. Das musst du dann halt machen, ja. Mhm. Und auf dem Festland parallel entwickelte sich natürlich die Gesellschaft über die Jahrhunderte eben weiter. Industrialisierung, pipapo. Mhm. Die haben den ganzen Tag damit verbracht, eben zu überleben.
Ich habe mal gegoogelt, ich sehe gerade so ein Bild von Menschen, die dort sitzen vor ihren Häusern. Und die tragen jetzt alle aber so Kleidung, die man jetzt auch so auf dem Festland getragen hat. Das heißt, so ein bisschen Austausch gab es da schon zum Festland auch. Die haben jetzt nicht.
Vor allem später. Ne? Ja. Also da ist der Erste Weltkrieg tatsächlich nicht ganz unschuldig dran.
Ja.
Denn im Ersten Weltkrieg hat dann das britische Militär eine Signalstation auf dieser Insel installiert. Und damit war dann das erste Mal in der Geschichte eine tägliche Kommunikation mit der Außenwelt möglich. Und natürlich auch durch die BesucherInnen, die mit dem 19. Jahrhundert immer häufiger kamen, begann dann das Leben eben vor Ort zu bröckeln, weil die Leute plötzlich da gemerkt haben, Moment mal, da draußen gibt es noch was anderes und gibt es noch mehr. Und bis dahin war aber die einzige Möglichkeit der InselbewohnerInnen, mit dem Rest der Welt zu kommunizieren, über eine Entzündung eines Signalfeuers, habe ich gelesen. Das war die einzige Möglichkeit. Die haben dann einfach immer Feuer gemacht. Damit
da wird wohl was los sein.
Ja. Selbst wenn man kommunizieren konnte, war es natürlich extrem beschwerlich, zu dieser Insel überhaupt hin- oder wegzukommen. Das Reisen war natürlich stark vom Wetter und den Jahreszeiten abhängig. Also jahrhundertelang kam wirklich keiner von Oktober bis April zu dieser Insel. Kein Arzt, kein Pfarrer, kein gar nichts. Und so langsam haben sich die BewohnerInnen von dem Leben, das ihre Vorfahren gelebt haben, angefangen, sich so zu entfremden, weil sie mitbekommen haben, ah, okay, durch den Einfluss von außen und was man eben so hört, gehört, das funktioniert irgendwie nicht mehr so.
Die hatten dann, ja, Bock auf Fernsehen.
Ja, die wollten Fernseher gucken und Autos fahren. Ja. Ja, klar. Die wollten auch mitkriegen, was im Dschungel abgeht. Dazu kamen dann noch so Missernten und Krankheiten, die aufgekommen sind. Und so haben dann die restlichen verbliebenen 36 BewohnerInnen über ihr, wie RTL sagen würde, Dschungeltelefon die Regierung gebeten, dass sie bitte von dieser Insel evakuiert werden dürfen. Und das ist dann auch am 29. August 1930 mit einer 12-Stunden Schiffsfahrt passiert. Sie haben sich einfach entschieden, nee, hier ist Storno. Unsere Vorfahren haben hier über Jahrhunderte, Jahrtausende gelebt, aber wir entscheiden uns jetzt, von dieser Insel zu gehen.
Krasse Entscheidung und auch krasser Schock, wenn man dann auf dem Festland ankommt.
Richtig.
Also wir sind in den 30ern, war jetzt ein bisschen übertrieben mit Dunkin' Donuts und
Ach so, das hast du gar nicht ernst gemeint.
Zu Hause, aber
weil das ist ein Witz, machen wir Witze in dem Podcast, das ist neu. Also erstmal waren sie natürlich herzzerreißend gerührt und traurig. Also die haben wohl alle diese ganze 12-Stunden Schiffsfahrt durchgeweint und haben ihrer Insel da schon nachgetrauert. Und auf dem Festland waren sie dann natürlich extrem überfordert, weil tatsächlich Autos gab es zu dieser Zeit schon. Und da gibt es hier auch ein Interview von einem dieser Originalbewohner, der evakuiert wurde, der davon erzählt, wie es war, als er das erste Mal ein Auto gesehen hat.
I think what they found most unusual when they came to Morven was a motor car. Instead of stepping aside, as we do, of course, and as everyone else in this, the mainland does, the St. Kilden simply ran ahead as fast as it could.
Also die sind, ich habe es nicht genau gecheckt, zu oder weggerannt von den
weggerannt.
Autos.
Weggerannt. Okay. Also statt quasi einfach zur Seite zu gehen, wenn ein Auto kommt, sind die geflüchtet. Ja, ein Auto! Und nicht nur das, auch die arbeitsfähigen Männer dieser InselbewohnerInnen, die haben teilweise ja noch nie einen Baum gesehen, weil es auf diesen Inseln halt keine richtigen Bäume gibt.
Ach so, auch
und,
das nicht.
Ja, und die wurden dann aber in die Forstverwaltung gesteckt, um da zu arbeiten. Also das war für die wohl auch mindblowing, überhaupt mal ein Baum. Scheiße, Leute, da ist ein Baum.
Ja, nicht mal Auto, sondern einfach Baum.
Einfach ein Baum war schon... Crazy. Wow. Und sie haben dann auch nicht mehr zusammen gewohnt, was für ganz viele dieser InselbewohnerInnen dann ganz schlimm war, weil dieser Zusammenhalt auf der Insel natürlich die so extrem zusammengeschweißt hat. Und dann haben gerade die Älteren, die kein Englisch konnten, unter sehr, sehr starker Einsamkeit gelitten, weil sie wirklich einfach keinen Zugang mehr dann im Alter zu den restlichen Menschen um sich herum gefunden haben. Also da haben, das war dann wirklich echt ein ganz trauriges Ende für viele. Und heute ist St. Kilda eben beinahe unbewohnt, neben dem Militär und einigen Touristengruppen. Also man kann da tatsächlich hinreisen und sich diese Steinhütten angucken. Gibt es auch ein paar YouTube-Videos von Leuten, die das schon gemacht haben. Ist sehr, sehr sehenswert. Und die Insel ist Großbritanniens einziges doppeltes UNESCO-Welterbe, weil es nicht nur ökologisch, sondern auch historisch von so einer Bedeutung ist. Ja. Die letzte Bewohnerin, Rachel Gillies von St. Kilda, ist im Alter von 93 Jahren im Jahr 2016 verstorben. Und natürlich wurde das Ganze auch popkulturell bereits bearbeitet. Es gibt eine schottische Folk-Rockband Run Ring, die haben das Lied Edge of the World über die InselbewohnerInnen geschrieben. Auch Juliane Werding hat in ihrem Spätwerk noch einen Song, der heißt Die Ballade von St. Kilda. Mhm. Und eine Oper darüber gibt es auch. Also irgendwie fand ich diese Geschichte so berührend, dass ich dachte, ich muss die mal hier on the pod holen. Vor allem auch durch den Hinweis, dass es keinen bekannten Wohner dieser Insel gibt, der je an einem Krieg teilgenommen hat oder ein ernstes Verbrechen begangen hätte. Also scheinbar gab es da nie Mord und Totschlag in diesen ganzen Jahrhunderten dieser Zusammenkunft. Und daran können wir uns doch alle mal ein Beispiel nehmen. Und damit schließe ich diese Tabs.
Meinst du, diese ältere Frau, die dann 2016 gestorben ist, hat sich dann auch noch so WhatsApp iOS-Updates.
Mit Sicherheit.
Love Island, das alles noch drauf geschafft. Ja,
die hat auch noch alle 3 Million-Filme geguckt, die bis dahin erschienen sind.
Die hat ja bei Baum angefangen. Das wäre sehr viel nachzuholen.
Ja.
Ja, krasse Vorstellung auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Tabs.
Gerne.
Ich hatte vor einiger Zeit ein Reel in meinem Insta-Feed, bei dem ich hängen geblieben bin. Und es ging auch noch anderen anscheinend so, weil es mir schon ein paar Mal auch aus der Community eingeschickt wurde. Unter anderem von Melanie, Ida und Maurice. Ganz liebe Grüße. Es geht um die Carpetmen, also Teppichmänner. Sind die dir auch schon mal begegnet im Internet?
Nein, überhaupt nicht.
Es sind zwei Männer in New York und die sind, Teppiche.
Also und die Männer sind Teppiche oder sie gehören Teppich? Nein.
Nee, die sind in einem Teppich.
So als Walk-Around-Act wie hier Elmo am Times Square.
Lie-Around. Act. Also die sind seit Jahrzehnten, haben die dieses Ding mit diesen Teppichen. Mhm. Und irgendwie hat TikTok die jetzt entdeckt. Also die sind seit so ein paar Wochen, Monaten irgendwie TikTok-Trend, diese Teppichmänner, obwohl die irgendwie schon seit Jahrzehnten in New York aktiv sind. Ich stell dir die beiden mal vor. Der eine von vielen, auch als der OG Carpetman bezeichnet, ist Giorgio T. Er ist heute 65 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Malta und ist, wie gesagt, auch schon seit Jahrzehnten als Teppich aktiv.
Was heißt das? Ich bin gespannt.
Diese Infos über ihn habe ich aus einem Porträt über ihn von 2009. Also er ist schon lange a thing und wohl ein gewohnter Anblick in der New Yorker Bar- und Clubszene und auch auf Fetischpartys. Und da gleich der Disclaimer, das soll hier, obwohl das natürlich einigermaßen absurd und amüsant erscheint, kein King-Shaming sein.
Mir dämmert es, worum es geht.
Das möchte ich hier genauso betonen wie bei dem Tab Berlin-Muren, wo wir über die Frau geredet haben, die mit der Berliner Mauer zusammen war.
Es kann ja gleichzeitig skurril und trotzdem unterstützenswert sein.
Genau. Also ich
und vielleicht probieren wir es nach dem Podcast auch jeder bei sich zu Hause mal aus.
Wir haben doch hier noch den Teppich von der Tour.
Den Atlantis-Teppich, ja. Also aber, es ist alles offen. Wir beäugen das Thema jetzt mit Neugierde, nicht mit Judgment.
Warte erstmal ab, wenn du da judgst. Also wir werden hier vielleicht das ein oder andere Mal lachen, weil es amüsant ist, aber solange da ja alle happy mit sind, nicht verurteilen. Kann jeder so ausleben,
wie er möchte. Und der Teppich gereinigt wird ab und zu.
Auch das, und solange es da Konsens gibt, aber dazu kommen wir später noch. Also dieser Giorgio nennt sich selbst The Human Carpet. Er wickelt sich in einen Teppich ein, also komplett. Er wird quasi zu einer Teppichrolle. Mhm. Er hat die Enden von diesem Teppich zu so einem Zylinder zusammengenäht, sodass er wie in so ein Kleid in seinen Teppich reinschlüpfen kann und legt sich dann zum Beispiel in einem Club auf den Boden und stellt dann ein Schild auf, dass man doch gerne auf den Teppich drauf treten soll. Und dann findet er das wohl ganz gut. Also vor allem, wenn da Leute mit so hohen Schuhen also auf ihm so rumtreten.
Aber so sehr schmerzhaft treten oder eher so drüber laufen oder muss man wirklich so mit Vollkaracho dem so da rein kicken?
Du, da gilt von bis.
Aha,
also du kannst sanft da mal drüber laufen, wie bei
also
so einer Massage.
Also es hat auch ein bisschen so einen SM-Charakter.
Also ich glaube, er hat das irgendwie perfektioniert, dieses Gefühl auszuhalten oder damit umzugehen, weil er sagt auch ab und zu, hüpf doch mal. Richtig. Mhm. Also das kann so verschiedene Stufen haben, das auf ihm rumlaufen und nach so ein paar Stunden sagt er dann so ganz fröhlich und beseelt, it was a nice party und geht nach Hause mit seinem Teppich.
Das ist so freundlich und nett.
Ja, und das hat er wohl schon als Kind irgendwie entdeckt. Da hat er nämlich erzählt, dass er es mochte, Gewichte auf sich zu haben, wenn seine Katzen über ihn drüber gelaufen sind. Und wenn man mit Kindern früher irgendwie so Spiele gemacht hat, irgendwie Vater, Mutter, Kind oder sonstige Rollenspiele, da wollte jemand irgendwie einen Schreiner spielen oder jemand einen Arzt, dann hat er gesagt, ja, ich will ein Teppich sein.
Er wusste schon immer, dass er ein Teppich ist.
Ja, er wollte gerne der Teppich sein. Natürlich gibt es auch einen Weiß-Beitrag, of course,
natürlich,
über diesen Teppichmann. Und was das Schöne an dem Interview ist, ist, dass der auch in seinem Teppich das Interview gibt.
Having people walk on me gives me such an energy rush that I really enjoy. It's lots of fun at least and it can be kinky at best. My name is Giorgio. By day, I'm a massage therapist. And by night, I'm the human carpet.
Oh Mann, also er hat sich auch so eine Sichtluke daraus geschnitten, wodurch er reden und auch gucken kann.
Genau, das verdeckt er dann, wenn er...
Bisschen wie so eine Ritterrüstung sieht das
bisschen,
aus.
Bisschen, ja. Das, genau, er macht dann alles dicht, sozusagen schottendicht, wenn er dann irgendwo liegt. Ja. Aber so für Interviews kann er da durchgucken. Man sieht aber immer nur entweder seinen Mund oder seine Augen. Also er hält seine Identität geheim und ist dann immer so gepixelt, wenn er dann, sie gehen mit ihm Teppich shoppen.
Ah, neun.
Die weiß. Genau, also er hat mehrere Teppiche auch im Kofferraum für verschiedene Anlässe. Mhm. Genau, und die weiß begleitet ihn dann halt beim Teppich shoppen.
Was ist für verschiedene Anlässe? Hat er dann für eine Hochzeit, hat er dann so einen weißen Teppich dann zum Beispiel, was Feines,
zum Beispiel,
ein Feinzwirn,
ja, einen schwarzen, mal einen roten, also verschiedene Stile. Mhm. Und wir haben ja gerade gehört, er macht das Ganze nicht nur zum Spaß, sondern auch professionell. Also sein Hauptberuf ist Masseur in Connecticut. Mhm. Zusätzlich ist er eben auch mehrmals wöchentlich so eine Art Teppich-Performance-Artist. Also er liegt unter anderem in Bars und Clubs und Discos und so weiter rum und kriegt dafür so um die $200 bis $300 pro Gig. plus Trinkgeld, was nicht schlecht ist. Es geht ihm dabei aber wenig ums Geld, sondern hauptsächlich um sein Vergnügen. Also es gibt ja ganz offen zu. Ja, man soll ja das, was man liebt, zum Beruf machen. Das hat er auf jeden Fall beherzigt. Ja. Er führt also eine Art Doppelleben.
Die Leute haben gesagt, du kannst alles werden, was du willst. Also wurde ich ein Teppich, denkt er sich.
Ein Human Carpet. Ja, und genau, führt so eine Art Doppelleben, schafft es irgendwie auch wohl recht geheim zu halten in seinem persönlichen Umfeld, weil er da jetzt niemanden mit so vor den Kopf stoßen will oder schockieren, der damit jetzt nicht umgehen kann da in Connecticut.
Ja, das stelle ich mir auch schwer, der Familie zu erklären, wenn man der Teppich ist.
Also er ist da wirklich sehr darauf angewiesen, dass er da Leute kennenlernt in den Streets of New York, ja, die da mit ihm eine Sprache sprechen, ja, sag ich mal. Ja.
Aber wenn man das irgendwo findet, dann bestimmt in den Streets of New York.
Ja, so ist es. Und da gab es einen Absatz in diesem Artikel, wo ich sehr drüber gelacht habe, je mehr Leute mitmachen, desto besser, fuhr er fort. Je höher sie springen, desto besser. Er sagte, er habe sich noch nie verletzt, obwohl der schwerste Gast, den er je bewirtet habe, ein 177 Kilo schwerer Mann gewesen sei. 10 Frauen hätten einmal gleichzeitig auf ihm gestanden. Ein persönlicher Rekord. Einmal habe er 11 Stunden ohne Pause gearbeitet.
Oh mein Gott.
Also das ist Commitment.
Er ist auch noch fleißig.
Je höher sie springen, desto mehr freue ich mich.
Ja.
Ja, ganz fleißig. Er arbeitet zum Beispiel mal hier auf irgendeiner Afterwork-Party von so einer fancy Bar, dann in einer Bar an der Lower East Side, aber eigentlich immer unter der Voraussetzung, dass er vom Barmanager, Managerin, ein Go dafür kriegt. Also er wird auch schon mal weggeschickt, wenn das da nicht ins Konzept passt, aber wenn er wirklich da gebucht oder eingeladen oder geduldet wird, dann darf er da sein Schild aufstellen, bitte auf mich drauftreten und so weiter. Und die, die Bock haben, machen dann halt mit. Da kommt er irgendwie so ganz unscheinbar angehuscht mit seinem Teppich unterm Arm und schlüpft dann da rein und wartet eben im besten Fall auf die Stilettos. Bezeichnet das durchaus als Fetisch. Am liebsten sind ihm ausgelassene Partys, wo ganz viel auf ihm rumgetrampelt wird. Und er freut sich auch, wenn er Leute dafür begeistern kann und damit anstecken kann und sie so zu Carpet Walkern machen kann, so nennt er es. Was ihn nervt, sind so Hipster, die da irgendwie sich zu fein dafür sind, da mitzumachen. Mhm. Und da liegt er dann nur rum, mal stundenlang. Aber bei den Fetischpartys, da kann es schon mal vorkommen, dass dann so über 150 Leute an einem Abend auf ihn drauftreten. Oh, it was hilarious, sagt er dann danach. High traffic carpet. Und dazu gibt es auch noch eine Einschätzung von so ein paar Party People aus dieser Weiß-Doku.
I would love to. I would stomp on the human carpet if he or she wanted me to.
I'll probably order a drink like standing right on top of it. It's kind of normal for New York City, I don't know.
It's kind of normal for New York City, I don't know. What do you mean? Menschlicher Teppich, wo wir drauftreten?
Ist hier völlig normal.
Sorry, das ist komplett nur normal in New York. Ja, ich weiß, du hast die ganze Zeit nur eine Frage bei diesem ganzen Thema. Ist das nicht im Sommer ein bisschen warm?
Ja, das ist das Einzige, was ich mich gefragt habe. Ja,
genau. Dazu gibt es auch eine Antwort.
At beach parties, too hot for the carpet. I'm basically a human quicksand, where just my head is sticking out and the rest of me is covered with sand. And again, my sign that says step on Sandman.
Also dann wird er halt zum Sandman bei Beachpartys zum Beispiel und buddelt sich dann so ein bisschen im Sand ein und dann kann man da auf ihn drauftreten.
Ich stelle es mir irgendwie trotzdem schmerzhaft vor, trotz dieser Schutzhülle des Sandes oder des Teppichs.
Also man weiß es nicht genau, es ist halt irgendwie sein Ding. Es gibt auch ein Daily-Show-Interview mit ihm, das ist erst ein paar Monate alt, weil wie gesagt, das Internet hat ihn erst vor kurzem wiederentdeckt, obwohl es ihn seit Jahrzehnten gibt.
Wir haben einen neuen Helden.
Ja, da erzählte er, macht inzwischen viele Geburtstage, Junggesellenabschiede, Gothic und Vampirpartys.
Wieso? Man kann ihn so wie so einen Clown buchen an Geburtstagen.
Ja, Hochzeiten haben schon auf ihm stattgefunden. Er würde auch, sagt er, jederzeit Bar Mitzwa und Babyshower machen. Eine Grenze würde er aber ziehen bei Trauerfeiern. Aus Respekt.
Ja.
Fand ich ganz cute. Und erzählt auch, was der Höhepunkt seiner Karriere war.
The peak of my career, I would say, was a retirement party where Randy Jones and the Village People performed on me.
No way.
Yeah.
Did they do the YMCA on you?
Absolutely.
So all of the Village People were standing on top of you?
No, just Randy Jones and...
Also nur,
die Village People.
Nur Randy Jones von den Village People am Ende war auf ihm drauf, aber...
Hat YMCA gesungen, auf ihm.
YMCA auf ihm drauf gesungen. Ja, das musste er erstmal schaffen. Ja, aber meine Taps heißen ja jetzt nicht ohne Grund Teppichmann, sondern Teppichmänner.
Es gibt mehrere.
Dazu stand in diesem Artikel Folgendes. Der sogenannte Human Carpet ist noch ein relativ unerschlossener Markt. Giorgio kennt nur eine weitere Person in New York, die etwas Ähnliches anbietet. Einen Mann namens Kevin Carpet.
Ja gut, in New York gibt's wahrscheinlich alles zweimal. Ich weiß nicht, ob ein weiterer Teppichmann auf St. Kilda möglich gewesen wäre.
Wahrscheinlich nicht.
So, you're a carpet.
Yes, a living art installation.
Oh, that makes so much more sense.
It's a performance art piece where I'm like part of the venue, like a chair, a wall, a table, I'm a floor. I did this like since the late 80s and 90s. I get a government grant.
Weißt du, was mir da einfällt? Ich war mit 14 Jahren von meinem Konfirmationsgeld mal in San Francisco, weil ich da Familie habe. Und da gibt es einen Mann, der ist ein Gebüsch.
Aha.
Also der sitzt in den Straßen von San Francisco und der hat so Äste vor seinem Gesicht.
Wie beim Bad Bunny Konzert.
Ja, ja, wirklich. Und der erschreckt die ganze Zeit Leute. Und er hat dann auch hier, ja, meine Tante aus Amerika hat mich so vorgeschickt, in dem Wissen, dass da gleich dieser Gebüschmann sitzt. Aha. Und der macht dann so, Gadja! Macht dann quasi als das Gebüsch Prank. Weg als Prank. Und er erschreckt den ganzen Tag Leute. Und der ist auch nicht, bekannt als das Gebüsch.
Man weiß nicht, ob es ein Kink ist. Es ist mehr so ein Prank-Ding.
Es ist eher so, ja, wahrscheinlich eine kultige Note. Ich glaube nicht, dass es ein Kink ist, aber man weiß es nicht. Also, der hat mich erschreckt jedenfalls.
Er sagt jetzt hier, Kevin Carpet, so nennt er sich selber, er sei eine Kunstinstallation. Mhm. Während Giorgio zugibt, dass das ein Fetisch ist, was er da macht, sagt Kevin, naja, also es soll ja Leute geben, für die ist das ein Fetisch, aber ich bin Kunst. Und da kann man jetzt von halten, was man will. Also er beteuert das in Interviews immer wieder als allererstes, nein, es ist für mich nicht sexuell, nein, ich hole mir in diesem Teppich keinen runter, ich mag auch gar keine Füße. Sagt er. Und da würde ich sagen, Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, dann hat er wohl schlecht nachgedacht vorher.
Das hat für ihn nichts mit Sex zu tun und deswegen könnte er auch nie nach Florida ziehen, weil die da die ganze Zeit Sandalen tragen. Und er hasst ja Füße. Das ist komplett mystisch, dieser Typ. Er ist seit den 80ern als Kevin Carpet im Game und er ist wohl der berühmtere inzwischen sogar dieser beiden Teppichmänner.
Ja, das wird dem anderen Teppichmann nicht schmecken.
Er ist nicht der OG-Teppichmann. Er ist nicht Giorgio the Carpet. Er ist Kevin Carpet.
Also er hat danach angefangen, aber hat ihn im Stardom überholt.
Ich hab's so verstanden. Also er liegt auch in Clubs und in Bars rum, mehrmals die Woche.
Muss auch peinlich sein, wenn die sich aus Versehen treffen und sich nicht abgesprochen haben, in welchem Club die jetzt heute sind. Dann sind sie zufällig im gleichen Club.
Ich glaube, New York ist so groß.
Ja, der Club ist nicht groß genug für uns beide.
Da gibt es so viele Clubs alleine, wo Teppichmänner zugelassen sind. Das sind mehr Clubs in ganz Köln. Naja, aber dazu kommen wir auch noch zum Verhältnis zwischen den beiden. Also er liegt auch in Clubs rum, aber halt auch mal am Times Square oder mal versteckt an so Baustellen oder so richtig engen Durchgängen, wo Leute halt durch müssen.
Ah, damit sie auf,
damit
ihn,
sie
treten
auf ihn drauftreten. Müssen. Zum Beispiel hier liegt er mal in Soho rum. Guck mal, wenn du das so siehst, stell dir vor, das wäre jetzt so eine New Yorker Straße. Du würdest ja niemals drauf kommen,
dass da
ein Mensch drin ist.
Nein, da würde man einfach drüber gehen, ohne zu wissen, dass man da gerade Teil einer Kunstinstallation ist, sag ich mal.
Oder Teil von noch möglicherweise noch was anderem. Ja. Also dieser Giorgio, der stellt ja wirklich sein Schild auf und sagt, hüpf bitte auf mich. Und er liegt
jetzt
hier.
Das ist eine freundliche Einladung. Und das andere ist,
er liegt hier unter Pappkartons.
Ist kein Konsent.
Nein. Stell dir vor, du läufst einfach darum, dann ist das plötzlich so wobbly. Da kann man sich auch wahnsinnig erschrecken.
Ja, da denkt man, da ist eine Leiche.
Und deswegen ist der auch umstritten.
Okay, also der eine ist der Erste, der aber weniger bekannt ist, aber auf Consent achtet. Und der andere und kinky ist. Und der andere sieht es als Kunst.
Ist angeblich nicht kinky, legt sich aber so hin, dass Leute nicht anders können.
Und ist viel berühmter auch deshalb, weil er wahrscheinlich auch umstritten ist. Also
das ist das Ergebnis meiner Recherche. Ich bin tief drin, aber ich habe es immer noch nicht so 100% geschaut. Und viele TikToks, also weil das ist ja wie gesagt gerade irgendwie viral geworden in den letzten Monaten erst, gehen viele TikToks in die Richtung, das war für mich jetzt nicht so eine schöne Erfahrung, diesen Kevin Carpet darum liegen zu haben, auf den draufzutreten. Also
ja, das
da
kann
wird
ich nachvollziehen.
Schon auch häufig irgendwie mal als Perv da bezeichnet oder als Creep. Oder wenn, beide werden als Creep bezeichnet. Und es ist halt so ein schmaler Grat, weil ich blicke jetzt nicht richtig durch, ob die diese Zuschreibung verdient haben. Gleichzeitig will ich Leuten ihre schlimmen Erfahrungen nicht absprechen, wenn die da so unverhofft auf so einen Teppichmann treten.
Ja.
Fun Fact, Kevin hasst High Heels. Also der möchte gern lieber mit flachen Schuhen auf ihn drauf getreten.
Ja, der hasst ja auch Füße. Der ist ein bisschen wählerisch.
Ja, und er hat nämlich hasst High Heels vor allem, weil er mal mit 14 Stichen genäht werden musste.
Oh nein.
Weil so jemand mit einem Stiletto auf seine Stirn getreten ist. Da muss ich sagen, der macht Giorgio das besser mit seinem kleinen Fenster, weil er so huhu.
Ja, deswegen sollte man fragen und nicht Leute einfach über sich laufen lassen, ohne dass sie wissen, was sie da tun. Aber ich finde es geil zu sagen, okay, ich bin zwar der Teppichmann, Teppichmann, ich möchte, dass Leute auf mir rumtrampeln, aber ich bin dann so ein Picky-Ass-Teppichmann. Ich will keine Füße, ich will keine hohen Schuhe.
Und ich bin Kunst vor allem.
Ich will dies und das und ich bin Kunst und was
Besseres. Er hat eine ähnliche Origin-Story wie der andere Teppichmann. Er
war nämlich, auch schon als Kind?
Ja, er war in einem Improv-Class als Kind und da sollten sie ein Inanimate Object pantomimisch darstellen, also ein nicht lebendes, einfach ein Objekt. Und dann hat er gesagt, ich bin der Boden, ich bin der Teppich. Er mochte es als Kind schon quasi the third wall zu sein. Einfach zu beobachten, Leute über ihm leben ihr Leben und checken gar nicht, dass er da ist. Das findet er irgendwie gut. Da auch eine Promi-Geschichte hat er zu bieten. Er sagt, Madonna gave him the boot at Dance-teria. Und later hat er noch Moments mit Avril Lavigne und Lady Gaga geshared. Und tatsächlich hat Lady Gaga mal in einem Interview von 2008 gesagt, sie war auf einer Sexparty in Hell's Kitchen, wo sehr viele Leute waren, die besoffen waren, eine gute Zeit hatte. Und unter der Bar lag ein Typ eingewickelt in den Teppich.
Also krass,
Lady Gaga
hat
ihn gewitnessed. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt unbedingt Kevin oder Giorgio meint. Das können ja beide gewesen sein. Aber das erzählt er als seine Lady Gaga Experience. Auch noch ein weiterer Fun Fact über ihn, wenn er dann so komplett fertig den Club verlässt, nach stundenlang Teppich sein, braucht er Bacon, Eier, Käse und einen Snapple, um wieder klarzukommen. Das ist seine Routine.
Okay.
Er denkt oft darüber nach, auch langsam mal in Rente zu gehen, aber hat noch einen großen Traum.
Und zwar möchte er mal den roten Teppich bei den Oscars sein, oder wie?
Fast. He dreams of being a human runway speed bump during New York Fashion Week.
Wow, ja.
Also Kevin Carpet scheint berühmter zu sein, aber mit ihm wird halt auch im Internet mehr abgerechnet, weil eben Leute sagen, er ist creepy.
He's a little meaner. He doesn't ask for people's consent when he does this. As you can see here, I would have never guessed that there's a person under here that's waiting for me to step on him.
Außerdem wird noch über ihn gesagt, er ist ein Nepo-Baby. Weil er hat reiche Eltern.
Reich,
Giorgio ist dieser bodenständige Masseur aus Connecticut. Und Kevin hat reiche Eltern. Und er kann halt sich das leisten, den ganzen Tag Teppich zu sein.
Okay.
Und er wird irgendwie als der böse Teppichmann und der perverse Teppichmann dargestellt, obwohl er der andere den Kink offen zugibt. Also es ist so sehr zwiegespalten. Und ja, wie gesagt, die Gen Z und TikTok hat jetzt diese Männer entdeckt.
Und stachelt die auch so ein bisschen gegeneinander
stachelt
auf.
Die an und, ja, und es reicht nicht, dass es in New York einen Teppichmann gibt. Es reicht nicht, dass es zwei Teppichmänner in New York gibt. Das Internet ist fest davon überzeugt, dass diese beiden Teppichmänner verfeindet sind und eine Fehde am Laufen haben.
Have you ever heard about the bad carpet guy and the good carpet guy? Meet Kevin, the bad carpet guy, who will intentionally put himself in these rugs so people will step on him.
Also es wird gut gegen böse da gespielt. Es ist so New York. Natürlich gibt es in New York zwei Teppichmänner, die Feinde sind. Of
ja,
course gibt es das. Und es geht irgendwie diese Erzählung um in verschiedenen TikToks und Insta-Reels. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da so drauf kleben geblieben bin und Leute aus der Community auch, wenn man denkt, das kann ja wirklich nicht sein, aber ich habe nirgendwo das gefunden, wo das herkommt. Ich konnte das nirgendwo verifizieren. Es steht nirgendwo, dass diese beiden Teppichmänner sich hassen und irgendwie bekriegen.
Das wird jetzt einfach behauptet.
Ja, ich glaube, es hat so eine Eigendynamik aufgenommen, dass dann der eine TikToker der anderen TikTokerin irgendwie nachplappert. Ich habe in allen möglichen Beiträgen und Interviews gesucht und habe nur dieses Statement von Kevin Carpet in einem Interview gefunden. Das ist echt komisch, weil wir eigentlich Freunde sind. Leute posten auf Google und TikTok, wir wären Rivalen. Aber wenn wir uns sehen, ist es eher so, hey, na, wie geht's? Im Internet verkauft sich Teppich-Rivalen zwar
aber
gut.
Die sind sich schon begegnet,
ja,
das
ja,
weiß man.
Ja, die kennen sich. Aber wenn ich ihn sehe, ist es immer nett. Georgie und ich gehen allerdings nicht oft zusammen auf Partys, weil er eher in der Fetischszene unterwegs ist und überall Schilder rumhängen hat, auf denen steht, Frauen tretet mir mit High Heels ins Gesicht. Und das mag ich natürlich nicht.
Ja, weil er ist ja Exponat vom Museum of Modern Art.
Ja, er ist eigentlich artsy und der andere ist halt kinky. Also diese Fehde ist ein sehr interessantes, wenn auch irgendwie unbegründetes Internetphänomen. Und ein bisschen random Hype, der gerade aufkommt, um diese New Yorker Teppichmänner. Man muss aber auch sagen, ja, dass das Internet und auch Leute, die schon Erfahrungen mit den Teppichmännern gemacht haben, vor allem mit Kevin, sehr gespalten sind. Die sagen, naja, immerhin gibt Giorgio das offen zu mit dem Fetisch und hat sein Schild und so weiter. Und Kevin sagt, es ist Kunst, fragt aber nicht nach und liegt im Weg rum an irgendwelchen Baustellen und irgendwie ist es nicht cool und manche kaufen ihnen das auch nicht ab mit dem not sexual. Es gibt ganze Reddit-Threads, wo Leute über ihre Erfahrungen mit Kevin Carpet sprechen. Also mixed feelings gegenüber den New Yorker Carpet Guys. Ich will mich darauf keine Seite schlagen. Ich finde es nur einfach wahnsinnig interessant. Und dass es offenbar 2026 nicht mehr reicht, dass es zwei Teppichmänner gibt. Sie müssen auch noch Feinde sein. Sehr mystisch. Vielleicht haben ja Leute, die mit denen irgendwie Gespräche geführt haben, dann noch Insider-Infos, was diese Fehde angeht. Weiß ich nicht. Und ich komme aus diesem Rabbit Hole jetzt erstmal wieder raus.
Ja, vielen Dank dir, Caro. Und da hatten wir heute ja mal wieder wirklich zwei unterschiedlichste Schattierungen aus der kunterbunten Welt der Menschheit. Ist das nicht bizarr, dass das irgendwie
alles gleichzeitig
passieren kann?
Ja.
Natürlich jetzt nicht und wirklich gleichzeitig.
Und über die Zürcher Straße laufen gerade so 50 besoffene Minions.
Ja, das ist die Magie von Too Many Tabs. Best of both worlds collide. Wenn ihr auch solche Rabbit Holes habt, dann schickt die uns doch gerne entweder an toomanytabs@ndr.de oder
an unsere Socials.
Ja.
Und da heißt du R aus A.
Und du,
glaube ich, Caro
Worf.
Ja, kann sein, dass wir das schon mal erwähnt haben.
Ja, da könnt ihr jedenfalls gerne Rabbit Holes und Tabs loswerden, noch und nöcher. Ja.
Folgt uns gerne rein, schreibt uns gerne, wir freuen uns.
Ich werde vielleicht auch ein Foto von Menderes Dschungelcamp-Kostüm an meinem Körper posten. Da könnt ihr das gerne sehen. Danke nochmal auch Menderes, dass ich das nutzen darf. Und danke Fine, die mir das ausgeliehen hat.
Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, empfehlt den doch weiter. Freuen wir uns auch sehr drüber.
Schreibt Kommentare auf Spotify. Die lese ich auch immer mal.
Ja, die lese ich auch gerne.
Ja, da könnt ihr auch Tabs reinschreiben, wenn ihr wollt.
Mir ist aufgefallen, dass die Leute teilweise auch recht picky sind, recht kritisch. Ja. Also da taucht man in so ein Thema ein und dann ist dann so ein Kommentar, tja, verpasste Chance, über den Aspekt zu reden.
Ja, die googeln dann hinterher natürlich. Also wir machen ein Thema auf und dann reden wir und dann können die ja parallel googeln dann den einen Aspekt.
Und wir haben ja auch nicht 3 Stunden Zeit.
Manchmal haben wir auch Informationen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für den Podcast zu viel, den lassen wir weg. Beabsichtigt,
weißt
nicht, weil wir es nicht gelesen haben.
Weißt du, wofür ich gar keinen aufs Dach gekriegt habe bisher, wo ich dachte, jetzt gibt's Ärger. Hm. Ich habe letzte Woche doch über die Flat Earther geredet, habe aber die ganze Zeit Flat Earthler gesagt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also
ich ganz unangenehm von dir.
Dir gar nicht aufgefallen. Ich habe ganz viele Artikel gelesen.
Ich habe dich auflaufen lassen während der ganzen Aufnahme.
Ich habe ganz viele Artikel gelesen, wo auch Flat Earthler stand.
Ja.
Aber bei Wikipedia zum Beispiel steht offiziell Flat Earther. Sorry, dass ich da die Community nicht ganz richtig repräsentiert
habe. Was hier
habe.
Passiert, ist Menschenwerk. Hier sitzen immer noch 2 Menschen und keine Maschinen. Noch ist nicht die KI hier am Apparello.
Das ist nämlich der Beweis.
Ja, das ist der Beweis. Wir sagen Flat Earther und ich habe mal immer Aubergine gesagt statt Aubergine.
Ja.
Das habe ich auch die ganze Folge über falsch gemacht. Manchmal hat man einfach so Wörter falsch im Kopf
abgespeichert. Verpasste Chance, Aubergine richtig auszusprechen.
Ja.
Da kriegen wir schon auf den Deckel manchmal. Aber auch liebe Leute, da freuen wir uns.
Es gibt
wir
auch Leute, die
über eure Ergänzungen.
Ja, und die werfen sich dann auch manchmal für uns in die Presche. Wenn wir auf den Deckel bekommen, dann werden wir auch gefeiert. Also kommentiert gerne, wir beobachten das alles mit Freude und finden es natürlich auch nicht wirklich schlimm, wenn wir da auch mal auf den Deckel kriegen.
Nein, ist doch schön.
Ja, Flat Earther, ne?
Feedback,
wie du auch gerne sagst. Ne?
Jetzt reicht's. Okay.
Okay.
Bis nächste Woche. Ach so, nee.
Nein. Cross-Promo.
NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch diese Woche einen Podcast mit dem Titel Science Tea Time. Dort treffen Caro Matzko und Frank Seibert, den kennen einige vielleicht noch von dem YouTube-Format Die Frage, junge WissenschaftlerInnen ganz entspannt bei einer Tasse Tee und quatschen mit ihnen.
Ja, zum Beispiel darüber, was begeistert sie an ihrer Forschung, wie sieht ihr Forschungsalltag aus, wie gehen sie mit Rückschlägen und Stillstand um, wo liegen die größten Herausforderungen der Menschen, die gerade WissenschaftlerInnen werden. Und dort zu Gast sind eben Leute aus ganz unterschiedlichen Forschungsbereichen. Also insgesamt höre ich da jetzt raus, es ist jetzt sehr wissenschaftlich.
Viel Wissenschaft. Und ich habe fast den Eindruck, die WissenschaftlerInnen, die da zu Gast sind, die wollen in erster Linie den Tee haben.
Aha.
Die wollen Tee upgraben. Deswegen gehen die da rein in den Podcast, weil da gibt es auch immer Tee. Hört doch gerne mal rein. Schön zu einer Tasse Tee zu Hause vielleicht. Science Tea Time in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Cross-Promo Ende. So, das war's jetzt wirklich?
Ja.
Jetzt wird's Jack.
Jetzt wird's nur noch Jack. Beziehungsweise bei euch ist schon vorbei, liebe Leute.
Ja.
Am Aschermittwoch ist alles immer vorbei.
Ist alles vorbei. Ich kann nicht mehr.
Ich sagen
wir immer am Ende, ne? Wieso ist eigentlich Tabs schließen so?
Es ist so mühsam.
Ballast abwerfen.
Es ist Ballast. Es ist ein bisschen Tab-Therapie, die wir hier jede Woche machen. Ja. Und das machen wir auch nächste Woche wieder. Schaltet da doch gerne wieder ein. Hier in der ARD
Audiothek.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.